Herzlich willkommen. Wenn ihr euch für Informatik und für Medizin interessiert, dann geht's euch genauso wie meiner Gesprächspartnerin heute. Und dann ist das hier auch, glaube ich, genau der Podcast für euch, weil hier geht's exakt um diese Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Heute will ich ganz konkret was zur automatisierten Diagnose und Krankheitserkennung erfahren und zum sogenannten Software Campus. Den gibt es, das ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und dafür habe ich eine Gesprächspartnerin, die dazu ganz viel erzählen kann. Lara Marie Reimer, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen.
Sie sind keine Medizinerin, Sie sind Wirtschaftsinformatikerin. Ich habe über Sie aber gelesen, Medizin sei Ihr Hobby, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Und Sie arbeiten an der Uni Bonn, leiten dort seit einem guten Jahr die Nachwuchsgruppe mit einem sperrigen Namen. Ich bin es gewöhnt aus diesem Podcast, dass die nicht einfach sind. In Ihrem Fall lautet der Analyse mobiler Daten zur Verlaufsüberwachung neurodegenerativer Erkrankungen. Wir reden also über neurodegenerative Erkrankungen. Könnten wir übersetzen mit Alzheimer, mit Parkinson, richtig?
Genau, das sind so auf jeden Fall die zwei, die man am besten kennt und die auch am häufigsten vertreten sind. Es sind aber zum Beispiel auch noch andere Erkrankungen dabei, wie Multiple Sklerose oder Huntington. Die sind aber deutlich seltener.
Was wahrscheinlich auf alle diese Krankheiten zutrifft, ist, dass da Nervenzellen betroffen sind, absterben. Also das ist diese Degeneration aus dem Titel Ihrer Forschungsgruppe. Das heißt, es stellen sich sichtbar, erkennbar Beschwerden ein. Bei Parkinson könnte das das Zittern der Hände sein oder des Kopfes. Bei Alzheimer ist es natürlich die Vergesslichkeit. Wie analysieren Sie das jetzt? Weil die Analyse spielt ja auch eine Rolle im Titel Ihrer Forschungsgruppe. Also wie genau gehen Sie vor?
Das sind ganz, ganz verschiedene Ansätze, die wir dabei verfolgen. Es gibt da auf der einen Seite die eher traditionelleren Methoden, die man so auch bereits aus der täglichen klinischen Praxis kennt. Das sind ja ganz normale Tests, die man auf dem Papier ausfüllt, um zum Beispiel eben die Kognition zu testen. Das wird sowohl im Bereich Alzheimer als auch im Bereich Parkinson gemacht, weil auch im Bereich Parkinson es zu kognitiven Einschränkungen kommen kann. Und was wir auch machen dann eher im Bereich Parkinson, ist die Digitalisierung von Motoriktests. Da gibt es auch verschiedene etablierte Skalen, die wir dann versuchen zu digitalisieren. Und bei beiden Ansätzen ist aktuell die Idee, dass wir nicht nur die Standardbewertungskriterien verwenden, sondern das anreichern durch Methoden, die wir mit dem Smartphone aufnehmen können. Also, dass wir zum Beispiel das Gesicht uns mit anschauen, während eine Person einen Test bearbeitet. Weil von der Idee her, wenn ich mich kognitiv anstrenge und wenn ich vielleicht länger überlegen muss, dann sieht man das bei ganz vielen Personen ja auch schon am Gesicht.
Dass man zum Beispiel die Augen so ein bisschen bewegt, nach oben schaut, wenn man eine Erinnerung sucht oder so?
Genau, zum Beispiel.
Aber das sind natürlich auch sehr feine mimische Bewegungen, ne?
Genau, und wir versuchen das eben mitzutracken, das vielleicht dann auch mit Emotionen zu verbinden, ob jetzt zum Beispiel jemand da sehr, sehr stark nachdenken muss, sich vielleicht sogar auch über sich ärgert, weil die Antwort vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir über digitale Tools eben zusätzlich erheben können. Auch zum Beispiel, wie man den Stift hält, wie man den Stift aufsetzt, wie man Linien zieht. Das sind einfach Parameter, die in diesen Tests natürlich alle mit anfallen, die mit den herkömmlichen Methoden aber gar nicht betrachtet werden können. Und wir haben sehr viel Hoffnung, dass wir dadurch diese Tests sensitiver machen können. Das heißt, dass wir mehr Erkenntnisse aus kürzeren Tests vielleicht sogar rausziehen können, weil diese Testbatterien, die aktuell in zum Beispiel Gedächtnisambulanzen ausgeführt werden müssen, die dauern. Also die Patienten, die sitzen da oft mehrere Stunden, bis so eine Testung abgeschlossen ist, bis die Diagnose am Ende des Tages steht. Und das wäre natürlich auch eine sehr, sehr tolle Sache, wenn wir die Testzeiten auch verkürzen könnten, weil wir eben Tests haben, die uns mehr Informationen in kürzerer Zeit liefern.
Ich las auch, dass Sie den Gang von Patienten analysieren. Das funktioniert dann auch über die Kamera im Smartphone?
Genau, das ist auch ein Ansatz, den wir da verfolgen. Da gibt es mittlerweile von verschiedenen großen Herstellern Frameworks, also Softwarepakete, die man einfach nutzen kann. Und in dem Fall lädt man einfach ein Video quasi in diese Software rein und bekommt dann quasi eine Skelettfigur zurück. Also man kann sich das Video dann noch ausgeben lassen, dann sind wirklich Punkte auf den Gelenken draufgemalt, wo die Software erkannt hat, dass eben zum Beispiel sich die linke Schulter befindet. Und aus diesen Videodaten kann man dann auch Informationen über die Bewegung erheben, zum Beispiel dann eben über den Gang. Also wie stabil läuft eine Person, wie groß sind die Schritte, wie rhythmisch ist auch vielleicht der Gang, wie sehr schwankt eine Person. Das sind alles Dinge, die wir dann automatisiert aus diesen Videos berechnen können.
Das sind eine ganze Menge sehr unterschiedlicher Parameter, die da erfasst und ausgewertet werden. Ich vermute mal, Sie brauchen auch die Daten gesunder, nicht erkrankter Menschen, um unterscheiden zu können. Das ist der, ich sag mal, Gang eines Parkinson-Patienten und das ist der Gang eines gesunden Menschen.
Ja, genau. Und es geht sogar noch ein bisschen darüber hinaus, weil dadurch, dass wir es ja mit neurodegenerativen Erkrankungen zu tun haben, also Erkrankungen, die sich mit der Zeit verschlimmern, bedeutet das natürlich auch, dass diese Erkrankung jetzt nicht über Nacht auftritt, sondern schon teilweise Jahre vorher sich entwickelt. Das bedeutet, dass wir in unseren Studien gerne auch die Personen einschließen, die zum Beispiel schon im Stadium einer beginnenden Gedächtniseinschränkung mit dieser Diagnose schon leben. Und dass wir die quasi mit als Zwischenstadium noch mit einschließen, dass wir eben nicht nur gesunde Personen haben, gegen die wir vergleichen können. Wie sieht denn jetzt ein gesunder Gang aus? Wie sieht eine gesunde Person aus, wenn sie einen kognitiven Test bearbeitet, sondern eben auch, was ist dieses Zwischenstadium, wie verändert sich das und wie sieht es dann aus, wenn eine Person wirklich diese Diagnose einer Alzheimer-Demenz oder einer Parkinson-Erkrankung dann wirklich bekommt.
Jetzt ist aber sowas wie der Gang wirklich eine sehr, sehr individuelle Sache, sicherlich bei gesunden wie auch bei kranken Menschen. Wie bekommen Sie das dann im Detail, dann auch vielleicht in diesem langen, schleichenden Prozess, wo eine Krankheit sich entwickelt, zwischendrin aber auch wieder ruht, wie bekommen Sie das auseinandergefieselt? Vielleicht ähnelt ja meine Art zu gehen, obwohl ich kerngesund bin, dem Gang eines erkrankten Menschen.
Das ist so ein bisschen das Grundproblem von allen Softwaresystemen, das wir haben, insbesondere wenn wir in den Bereich Machine Learning mit reingehen, dass je individueller solche Bewegungen sind, desto größer ist einfach die Menge an Daten, die wir brauchen. Wir haben jetzt gerade in einer Studie, sind wir ein bisschen über den Tellerrand rausgegangen, haben uns allgemein mit dem Bereich Altersgebrechlichkeit zum Beispiel beschäftigt. Haben wir angefangen, jetzt tatsächlich noch gar nicht mit Patienten zu arbeiten, sondern wir haben einfach verschiedene Konditionen simuliert mit solchen Instant-Aging-Anzügen. Also wir haben den Leuten zum Beispiel eine Gewichtsweste angezogen oder Gewichte an die Beine gehängt, ja, bestimmte Einschränkungen darzustellen. Und selbst da war es aber schon so, dass wir Unterschiede zwischen den Personen sehen konnten. Also es ist immer so ein bisschen eine Frage, wie viele Personen habe ich zur Verfügung? Und tendenziell je mehr, desto besser, weil ich dadurch dann quasi den Normalwert besser abbilden kann und der Einfluss von individuellen Abweichungen kleiner wird. Und ansonsten, ja, muss man schauen, dass man die Daten, die man daraus generiert, so weit abstrahiert wie möglich, dass man die dann auch wieder besser vergleichen kann.
Welche Geräte kommen denn zum Einsatz? Wir haben das Smartphone angesprochen. Gibt's weitere?
Also wir arbeiten tatsächlich primär mit Smartphones, weil wir bei allem, was wir machen, eigentlich unter der Voraussetzung arbeiten, dass wir Geräte nutzen wollen, die jeder hat. Deswegen primär mit dem Smartphone, aber was da auch ganz groß mit reinfällt, sind die Wearables, also Smartwatches, die ja in der Bevölkerung mittlerweile auch sehr, sehr weit verbreitet sind und eben auch täglich von Millionen von Menschen verwendet werden.
Vielleicht hören Sie auch ab und zu mal den Einwand, ob ein Mensch sicher geht oder exakt nach irgendeinem Gegenstand greifen kann. Das sehe ich doch auch als Ärztin. Dafür brauche ich doch keine smarte Analyse.
Ja, das stimmt. Es sind aber oftmals gerade eben in diesem Bereich, wenn wir uns Personen anschauen, die vielleicht noch keine Diagnose haben, sind es sehr, sehr viel subtilere Bewegungsveränderungen, denen wir begegnen. Klar, natürlich, wenn ich jemanden habe, der schon wirklich eine starke Parkinson-Ausprägung hat, dann ist das für einen Arzt wahrscheinlich im ersten Moment klar, in dem Moment, wo dieser Patient oder die Patientin den Raum betritt, dass das zu einer Parkinson-Diagnose führen wird. Aber unser Ziel ist es tatsächlich, dass wir den Zeitpunkt, wo jemand beginnt, diese Erkrankung zu entwickeln oder zumindest schon weiter, also noch nicht ganz so weit in diesem Prozess vorangekommen ist, dass es jetzt für eine Diagnose reicht, dass wir die auch frühestmöglich erkennen können. Weil nur dann können diese Personen auch im Zweifelsfall einer Therapie frühzeitig zugeführt werden. Und wie wir ja vorhin schon bereits gesagt haben, wir haben ja einen Verlust von Nervenzellen. Das heißt, diese Nervenzellen, wenn die erstmal verloren sind, dann sind sie weg, die kommen nicht wieder. Das heißt, je früher wir den Prozess aufhalten können, und das ist ja, dafür gibt es ja gerade bereits die ersten Medikamente im Bereich Alzheimer, die in diese Richtung eben gehen, dann können wir den Menschen halt am besten helfen. Das heißt, es ist natürlich interessant, auch Leute sich anzuschauen, die schon erkrankt sind und auch den Verlauf dann weiter zu beobachten. Aber für mich liegt der Mehrwert in dem, was wir tun, tatsächlich daran, dass wir versuchen wollen, nicht vielleicht unbedingt die Diagnose, aber zumindest Hinweise auf eine Erkrankung frühestmöglich zu erkennen, um diese Personen dann zum einen dafür zu sensibilisieren, dass da was kommen könnte, und zum anderen eben auch zusätzlich frühzeitig Behandlungsmöglichkeiten zuzuführen oder einfach nur mal mitzugeben, hey, vielleicht ist das was, worüber man mit dem Hausarzt mal reden möchte.
Passiert das schon? Also ist das schon in Anwendung, was Sie da beschreiben?
Aktuell noch nicht, nein.
Das heißt, wir sprechen wirklich über Forschung.
Genau, ja. Wir sind da relativ früh mit dabei. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass insgesamt Software ja gerade noch ein sehr, sehr junges Thema in der Medizin ist. Gerade weil wir hier mit sehr, sehr sensiblen Themen auch arbeiten. Und da natürlich auch ein enormes Potenzial dahinter steht. Also in dem Moment, wo ich jemandem sage, hey, wir glauben, dass du gerade eine Alzheimer-Erkrankung entwickelst, das ist natürlich eine krasse Sache. Also da möchte man sich dann schon auch sicher sein, dass das wirklich richtig ist. Und wir sind da noch sehr, sehr früh in der Forschung. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo das wirklich in der Praxis eingesetzt würde, müssten da noch ganz, ganz viele andere Schritte zwischen passieren, auch regulatorische Schritte. Die Software müsste entsprechend getestet und zertifiziert werden. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Ansatzpunkte, mit denen wir arbeiten können. Ich bin sehr optimistisch, dass die Daten das auch hergeben werden, dass wir da Erfolge sehen werden, mit denen wir wirklich diesen Weg auch gehen können. Aber es ist so ein bisschen wie immer in der Forschung quasi zwischen dem, was wir zeigen, was überhaupt möglich wäre, und dem, was dann tatsächlich irgendwann mal von vielen, vielen Menschen verwendet wird. Da ist einfach ein großer Unterschied dazwischen.
Von welchem zeitlichen Horizont gehen Sie denn dann aus, bis so eine Anwendung zertifiziert sein könnte als Medizinprodukt?
Das finde ich tatsächlich schwierig abzuschätzen, weil dafür wirklich sehr, sehr viele verschiedene Voraussetzungen getroffen sein müssen. Also wir sind quasi jetzt gerade in dem Stadium, wo wir überhaupt zeigen, ob sowas machbar ist, wo wir mit verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten, also wo wir Daten erheben und wo wir mit verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten zeigen, da sind Unterschiede sichtbar. Dann ist natürlich die Frage, wie gut möchte man in dem sein, was man macht. Also ich kenne es aus der Medizin, dass zum Beispiel, wenn man sich genetische Tests anschaut, dass da auch nur zu 80% sicher ist, quasi, dass das Ergebnis richtig ist, was man bekommt, wenn man eine Diagnose bekommt. Also nicht bei allen, aber es gibt auf jeden Fall welche, die auch so zugelassen sind. Aber da ist so ein bisschen die Frage natürlich, was möchte man auch für sich selbst erreichen? Wie sicher möchte man sich sein, dass das, was man dem Patienten dann oder der Patientin sagt, dass das wirklich stimmt? Und je sicherer man sein möchte, desto länger wird überhaupt erstmal dieser Entwicklungsprozess dauern. Und das dann softwaremäßig so zu zertifizieren, dass das auch tatsächlich genutzt werden kann, ab dem Zeitpunkt, wo wir es wissen, würde ich sagen, nochmal ungefähr 1 bis 2 Jahre.
Mhm. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, wo sind wir dann unterwegs? Bei 10 Jahren, bei 15 Jahren, bei wesentlich weniger?
Also sehr optimistisch hätte ich gesagt, vielleicht in 5 Jahren, realistisch wahrscheinlich eher in 10.
Dieses Produkt oder diese Produkte, das wäre eine ganze Palette von Krankheiten, die damit erfasst werden sollte, würden die zur Anwendung kommen, wenn es schon so einen ersten Verdacht gibt, da könnte so eine neurodegenerative Krankheit vorliegen, oder wäre das wie so ein Check-up, den man ab einem bestimmten Alter einfach durchläuft?
Das gibt's beides als Möglichkeit, und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Allgemeinbevölkerung dazu steht. Weil es ja schon auch für jeden individuell so ein bisschen die Frage ist, wie früh möchte ich sowas auch wissen und wie aktiv beschäftige ich mich mit sowas im Voraus. Das kann ich gerade noch nicht so ganz greifen. Da würden wir auch gerne tatsächlich Studien machen, um das ein bisschen genauer absehen zu können, was denn die Akzeptanz von solchen Methoden überhaupt ist. Weil, wie gesagt, es ist ein totaler Unterschied, ob ich jetzt im Rahmen von irgendeiner regulären Vorsorgeuntersuchung, die ich sowieso ja ab einem gewissen Alter sehr regelmäßig mache, ob das einfach quasi da mit passiert oder ob ich mich selbst aktiv damit auseinandersetzen muss und mich selbst dafür entscheiden muss. Was wir im Rahmen einer Studie jetzt gerade zum Beispiel schon testen, zusammen mit dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, der Universität Wittenherdecke und der Neurologie vom Universitätsklinikum Bonn, ist, dass wir eine sehr einfache digitale Version vom Montreal Cognitive Assessment. Das ist einer von diesen standardisierten Gedächtnistests, aktuell in Hausarztpraxen ausrollen, und die soll tatsächlich als, dieser Test soll tatsächlich als Screening dienen. Das heißt, es werden von Hausärzten, von Hausärztinnen Personen angesprochen, die in eine gewisse, in einen Altersbereich reinfallen, wo eben die Entstehung von einer Demenz ja realistisch ist, und die können dann freiwillig diesen Test in den Praxen machen, und je nachdem, was da als Ergebnis rauskommt, werden die dann zu einer Folgeuntersuchung in die Gedächtnisambulanz vom Uniklinikum weiterempfohlen. Und das finde ich ist, glaube ich, um damit mal anzufangen, um digitale Assessments mit in den Alltag zu integrieren, ist das eine sehr spannende Möglichkeit, weil es eben ein etablierter Test ist. Den kennen die Leute, den haben die vielleicht sogar schon mal gemacht, eben auf Papier. Jetzt machen sie es halt am iPad mit einem Apple Pencil. Wir kriegen dafür aber mehr Informationen, und wir haben auch eben ein Konzept, was mit diesen Leuten weiter passiert, die eben auffällige Werte präsentieren.
Das ist allerdings, was Sie gerade beschrieben haben, ein Test, der dann, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Arztpraxis stattfindet, mit den Geräten, die der Arzt, die Ärztin vorhalten und dann auch auswerten. Das, was Sie machen, ist ja sozusagen Next Level auf den Endgeräten der potenziellen, eventuellen Patientinnen und Patienten. Das ist natürlich auch ein hochsensibler Bereich, wenn ich mit meinem Smartphone Daten aufnehme, die irgendetwas, egal was, über meinen gesundheitlichen Zustand aussagen.
Genau, das ist tatsächlich auch ein Bereich, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Gerade auch, weil wir noch einen zweiten Bereich gerne mit abdecken würden, der weggeht von diesen aktiven Tests, wo ich mich wirklich hinsetze und irgendwie einen kognitiven Test mache, und mehr hingeht zu, was weiß mein Smartphone denn darüber, wie ich meinen Alltag lebe? Weil auch Veränderungen dabei, zum Beispiel wie ich schlafe, was mein Aktivitätsradius ist, welche Apps ich zum Beispiel auch benutze oder Nachrichten, die ich schreibe, Interaktionen mit anderen, natürlich einen sehr, sehr guten, ja, Eindruck über meinen Gesundheitszustand geben können, über neurodegenerative Erkrankungen hinaus. Und das ist was wir auch sehr, sehr gerne uns anschauen würden, weil wir da eine große Kraft drin sehen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die uns besser kennen als unser Smartphone. Also ich habe meins zumindest immer mit dabei. Deswegen, ja, wir sehen da einfach eine wahnsinnige Kraft dahinter. Aber klar, das sind Daten, die machen uns auch sehr verletzlich irgendwie, wenn die in die falschen Hände geraten. Und ein Ansatz, den wir da eben verfolgen, ist, dass wir sagen, wir möchten eigentlich die Daten, wenn es geht, ausschließlich auf dem Gerät der Person, die eben unsere App nutzen möchte, verarbeiten. Und wenn wir weitere Analysen damit machen müssen, das eigentlich nur in aggregierter Form dann zum Beispiel auf einen Server hochladen, damit eben die Privatsphäre geschützt ist. Weil gerade wenn wir über Sensordaten wie GPS zum Beispiel reden, wenn wir diese Daten einfach eins zu eins quasi uns für die Forschung holen würden, wüssten wir auf einmal, wo die Personen, die in unserer Studie teilnehmen, wohnen, wo sie arbeiten, wo vielleicht Freunde sind, wo sie einkaufen gehen. Und das sind natürlich Daten, die möchte man nicht teilen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und genau deswegen gibt's eben zum einen die Möglichkeit, mit unseren modernen Smartphones immer mehr auch auf dem Smartphone selbst zu machen und quasi die Datenauswertung dort zu machen. Und auch wenn man dann in den Bereich Machine Learning reingeht, auch hier gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass wir quasi einen Server mit einem Modell haben und auf dem Gerät dieses Modell weiter trainieren mit den persönlichen Daten, aber eben auf dem Gerät. Und das wird nur dann dieses weiter trainierte Modell wieder zurückgeleitet, das keine Daten über die Einzelperson mehr hat, sondern nur quasi über alles, worauf sie trainiert wurde. Und das sind eben Methoden, die wir uns in dem Zusammenhang sehr, sehr intensiv mit anschauen, weil wir auch sagen, Privatsphäre ist gerade in der Medizin unglaublich wichtig.
Ein komplexes Unterfangen, und auf jeden Fall höre ich da schon, da steckt auch einiger Erklärungsbedarf drin an die jeweilige Userin, den User. Andererseits ist das natürlich auch immer so ein zwiespältiges Thema, gerade in Deutschland. Es gibt genug Leute, die teilen ihre sportlichen Daten mit Nike oder irgendwelchen anderen Anbietern und hauen die im großen Maßstab raus. Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Angenommen, ich habe mir die App installiert, weil ich denke, ich bin in dem Alter oder ich stelle irgendwas fest oder es, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Anlass zu finden, ich möchte das jetzt überprüfen. Ich habe Sie richtig verstanden. Dann müsste wiederum mein behandelnder Arzt mein Endgerät kurzschließen mit seinem System, um die Daten rauszuleiten. Die würden jetzt nicht automatisch nach irgendwohin abfließen.
Genau, soweit sind wir noch gar nicht aktuell, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das regeln könnte. Also in der Regel die Informationssysteme, auf die so ein Arzt Zugriff hat, wo Patientendaten gespeichert werden, in die kann man auch wieder Daten zurückfüttern. Da könnte man dann überlegen, einen Mechanismus einzubauen, der eben genau das erlaubt oder im Zweifelsfall, ja, würde man dem Arzt mal das Handy in die Hand drücken und sagen, hier, das sind die Ergebnisse oder einen Export, zum Beispiel als PDF, den man dann per E-Mail an seinen Arzt weiterleiten kann. Also rein technisch gesehen gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Rückschluss auch wieder zulassen kann.
Also rein technisch gesehen gibt es viele Möglichkeiten, sagen Sie. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen, dass die Parameter, um die es überhaupt geht, welche Daten interessieren mich, was will ich davon haben, was brauche ich für meine Analyse, dass das ein ganzer Berg ist und wahnsinnig komplex. Ich stelle mir mal vor, dass in Ihrer Forschungsgruppe die unterschiedlichsten Disziplinen zusammenarbeiten, oder? Sie brauchen da ja auch technisch wirklich enormes Know-how.
Also unsere Expertise liegt insbesondere im Bereich in Software Engineering und das ganz, ganz speziell wirklich für Mobilgeräte. Wir sind auch am Institut als Apple Training Center zertifiziert. Das heißt, wir dürfen auch offiziell von Apple aus ausbilden, neue Leute, die eben die iOS-Entwicklung gerne lernen möchten. Und mittlerweile entwickeln wir auch sehr viel Cross-Plattform, dass es eben auf iOS und Android auch gleichzeitig läuft. Und dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt an Expertise, den wir brauchen im Bereich der Data Science. Also die Aufbereitung von den Daten, die Extraktion von verschiedenen Parametern aus diesen Daten und dann letztendlich auch dieser große Bereich vom maschinellen Lernen.
Wie groß ist Ihre Gruppe?
Die Gruppe besteht aktuell aus 5 Mitarbeitern inklusive mir. Und genau, ich als Leiterin der Gruppe und wir haben dann 2 Leute, die sich eher im Bereich Software Engineering spezialisiert haben und 2 Leute, die im Bereich Data Science zu finden sind.
Letztlich habe ich mit einer Fachärztin für innere Medizin gesprochen. Die hat sich spezialisiert auf Kardiologie plus geschlechtersensible Medizin. Und die hat moniert, dass nach wie vor, obwohl ja inzwischen alle wissen, dass Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen und auch verschiedene Symptome hervorrufen, dass trotzdem selbst so simple Sachen wie ein Schrittzähler, ist ja wirklich überall drin verbaut, dass die immer noch nicht unterscheiden, geht's jetzt da um Schritte oder geht's um eine Strecke, die ein Mann oder eine Frau zurücklegen. Und das ist ja nur eine sehr grobe Unterscheidung. Dann gibt es ja individuell, lässt sich ja das noch viel weiter runtergranulieren. Wie können Sie das berücksichtigen, also diese individuellen Marker?
Also grundsätzlich gibt es ja statistische Methoden, um das auch auszugleichen. Auch hier natürlich dann wieder unter der Voraussetzung, dass man eine ausreichend große Zielgruppe hat. Was da gerne gemacht wird, ist, dass man wenn man diese Daten sich anschaut, um Unterschiede herauszufinden, dass man sogenanntes Matching macht. Das heißt, für jeden, keine Ahnung, Mann, der 60 ist, aus den Gesunden, nehme ich mir auch einen Mann, der 60 ist, aus den Kranken und so eben dann auch bei den Frauen. Und damit versucht man, diese Unterschiede so weit auszugleichen. Natürlich hat man immer eine individuelle Unterscheidung noch dazwischen. Aber es gibt da durchaus Methoden, auch eben in der reinen Statistik, die das schon erlauben und das ist im maschinellen Lernen nicht anders. Also das ist halt so ein bisschen die Frage, auf welchen Daten arbeite ich und wie bewusst bin ich mir auch, auf welchen Daten ich arbeite. Und ich glaube, das war ja lange eben ein Problem einfach in der Medizin gerade, dass die Datengrundlage einfach primär Männer waren. Das heißt, das fängt schon an, wenn ich meine Personengruppe rekrutiere, auf der ich jetzt irgendwelche Daten aufnehme, dass ich eben da von Anfang an drauf schaue, dass ich ähnlich viele Männer wie Frauen einschließe und eben aus den relevanten Altersgruppen, weil wenn ich jetzt Forschung zu Neurodegeneration mache, dann bringt es mir natürlich nichts, wenn ich irgendwie 20-Jährige einschließe. Genauso wie wenn ich nur Männer einschließe, wenn ich weiß, dass es Frauen genauso betrifft. Und das muss ich mir dann eben separat anschauen.
Deren Befürchtung, also dass diese Expertin für geschlechtersensible Medizin, deren Befürchtung war, dass wenn dann irgendwann die KI sozusagen eingebunden wird in die Analyse, dass die so einen statistischen Mittelmenschen ausspuckt, der aber gar nicht existiert, der wahrscheinlich zu 80% irgendwie männlich ist, aber den es so nicht gibt und dass dieses One Size Fits All, was dann hinten rausfällt, nicht für alle geht.
Ja, das finde ich nicht so einfach zu beantworten, weil das sehr, sehr spezifisch, wie gesagt, auf der Datengrundlage wieder ist und auch darum geht, wie ich eben meine Daten auswerte. Aber es gibt da, wie gesagt, Methoden, um das auszugleichen. Also das sehe ich tatsächlich, wenn man mit den Daten, die man erhoben hat und den Auswertungsmethoden, wenn man damit sensibel umgeht, dann gibt es da schon Möglichkeiten, um das auch ja auszugleichen. Wie überall im Leben wird es aber immer Leute geben, die da nicht reinpassen. Also das ist ja eigentlich in jedem Aspekt so. Es gibt halt die große Masse, auf die es halt irgendwie passt. Und dann gibt's halt an allen Rändern irgendwelche, die halt rausfliegen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, das ist was, ja, damit muss man irgendwie einfach lernen, wie man damit umgehen möchte. Das ist, ja, vielleicht auch ein bisschen wie beim autonomen Fahren. Da schreien alle auf, wenn irgendwie dann doch mal ein Mensch angefahren wurde. Und man beachtet aber gar nicht, wie viele Verkehrstote es halt von Menschen gefahrenen Autos gibt. Und alle erwarten aber, dass die KI quasi perfekt ist und keine Fehler machen darf, die aber von Menschen halt tausendfach gemacht werden. Also das ist, ich habe da auch keine Antwort für, aber ich glaube, das ist was man als Gesellschaft mal kritisch reflektieren muss. Was sind denn überhaupt die Ziele, die wir an eine KI auch setzen? Und was ist da überhaupt auch realistisch zu erreichen?
Da wir jetzt von Technik sprechen, gucken wir nochmal auf die Anwenderseite. Diese App, die dann irgendwann einmal bei Ihnen entstanden sein wird, hoffentlich, die wendet sich ja, vermute ich, an eine Kundschaft, die eher, keine Ahnung, sowas wie Ü60 ist. Und da wäre eine gewisse Technikaffinität ja schon nicht schlecht. Vorhin haben wir schon über jede Menge Fallstricke und Wenns und Abers gesprochen, Datenschutzregularien, die erklärt werden müssten und so weiter. Sie brauchen einen riesen Beipackzettel für diese App, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den wir bei der Entwicklung immer wieder berücksichtigen müssen, weil die Zielgruppe, die wir ansprechen, ist halt, das sind nicht die fitten 20-Jährigen, die quasi mit dem Handy in der Hand aufgewachsen sind, sondern das sind, ja, Leute, die das auch nutzen. Also ich bin da schon guter Hoffnung, dass wir da sehr, sehr viele Nutzer in der Zielgruppe haben, aber die natürlich ganz anders mit den Geräten umgehen, als jetzt eben ich das vielleicht tue oder meine Kollegen. Und das ist was wir jetzt gerade auch zum Beispiel in der Studie uns eben anschauen, dass wir den Leuten wirklich unsere Software mal in die Hand geben und schauen, kommen die denn damit klar oder sind Anweisungen klar genug, um das zu verstehen, dass sie es auch selber umsetzen können oder müssen wir da noch nachbessern? Was da auch zum Beispiel dazu kommt, ist die Schrift überhaupt groß genug? Ist die Schrift vielleicht auch verstellbar? Weil ja dann auch andere gesundheitliche Einschränkungen eben dazukommen, die es sehen oder vielleicht auch das Hören betreffen. Und das sind einfach Dinge, die man sich sehr bewusst machen muss, wenn man mit dieser Zielgruppe eben arbeiten möchte. Das ist aber grundsätzlich kein Problem, würde ich sagen, solange man eben das im Hinterkopf hat und das eben im Sinne von Nutzertestungen auch entsprechend mit reinnimmt. Nicht nur Nutzertestungen, dann auch im Idealfall Akzeptanztestungen, dass man eben die Nutzer nicht nur fragt, wie ist das von der Nutzung her, kommt ihr damit klar, sondern auch, würdet ihr das denn nutzen und wie oft würdet ihr das vielleicht auch nutzen? Weil aus unserer Forschungssicht wäre es natürlich am tollsten, wenn wir irgendwelche Studien durchführen und die Leute täglich unsere 2 Stunden Testung machen, weil wir dann natürlich viel mehr Daten hätten, mit denen wir arbeiten könnten. Und natürlich auch irgendwie die Hypothese ist, dass bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen, dass da auch tagesabhängige Schwankungen drin sind. Das heißt, es wäre durchaus aus Forschungssicht für uns total interessant. Das ist aber natürlich nicht realistisch. Das heißt, da muss man so ein bisschen den Sweet Spot finden. Was wollen wir? Was brauchen wir? Und was können unsere potenziellen NutzerInnen vielleicht uns auch, ja, aber ab einfach geben? Und was ist vielleicht einfach nicht realistisch?
Nun habe ich es ja schon eben gesagt, dass Sie die Medizin als Ihr Hobby bezeichnen. Inwiefern ist die Medizin Hobby?
Ja, ich stand damals nach dem Abi so ein bisschen vor der Entscheidung Medizin oder Wirtschaftsinformatik. Mich hatte beides ziemlich interessiert. Und ich hatte mich dann für die Informatik entschieden. Und hatte aber gesagt, die Medizin interessiert mich eigentlich so sehr, dass ich da gerne beibleiben möchte. Und ich bin dann 2014 bei uns in München in der lokalen Bereitschaft des Roten Kreuzes eingetreten und ja, da dann hängen geblieben, habe dann meine Ausbildung zum Sanitäter gemacht. Ein paar Jahre später dann auch noch während dem Studium zum Rettungssanitäter, also quasi noch eine Stufe höher. Und mittlerweile bin ich jetzt auch aktiv in der Krisenintervention mit tätig. Und ich muss sagen, ich finde das total hilfreich, weil man so ein bisschen jetzt beide Seiten sehen kann, weil ich auch ein paar Praktika im Krankenhaus dadurch gemacht habe und sowohl Patienten erlebt habe, die jetzt auch mit neurodegenerativen Erkrankungen diagnostiziert waren zum Beispiel, aber auch die Seite der ÄrztInnen und PflegerInnen im Krankenhaus kennengelernt habe, Prozesse gesehen habe. Und ich finde, das ist für mich persönlich eine sehr, sehr wertvolle Kombination, dass ich dieses, also ich meine, das ist jetzt ein relativ oberflächliches Wissen aus der Medizin, Aber trotzdem habe ich dazu mehr einen Bezug als vielleicht andere Kollegen, die hier im Institut arbeiten und die das eben nicht haben. Und genau, ich war sehr glücklich dann tatsächlich, als sich dann im Rahmen meiner Dissertation die Möglichkeit ergeben hat, die Informatik mit der Medizin zu verbinden. Und ja, würde es jederzeit wieder so machen. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kombination, weil man mit der Informatik so viel in der Medizin tendenziell noch verändern kann, weil es irgendwie so ein neues Thema, also nicht neu, aber es ist auf jeden Fall noch so viel möglich, so viel noch nicht ausprobiert worden. Und genau, ich bin deswegen sehr dankbar über diesen Weg.
Also tatsächlich kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass dieser Doppelblick, den sie da erworben hat, total hilfreich ist. Nochmal ganz zurück zu dem Moment, den Sie geschildert haben zum Abi. Wieso ging es dann danach für Sie doch so aus, dass Sie sich dafür entschieden haben, also das Hauptstandbein ist die Wirtschaftsinformatik und das andere, wie beschrieben, die Medizin ist und bleibt das Hobby?
Ich war mir damals tatsächlich nicht sicher, ob ich mit der Medizin klarkomme, weil ich finde, also damals, man ist mit schon sehr viel Leid irgendwie konfrontiert. Man muss da sehr viel ertragen, man kann natürlich auch viel helfen. Ich wollte mir selber so ein bisschen die Möglichkeit offen halten, dadurch, dass es eben nur ein Ehrenamt war, wenn ich gemerkt hätte, das passt nicht für mich, dann mich relativ einfach wieder rausziehen zu können. Und deswegen war quasi Informatik für mich so ein bisschen die sicherere Sache. Und deswegen habe ich mich dann eben für Wirtschaftsinformatik entschieden. Wirtschaft, weil ich gerne ein bisschen was Angewandteres haben wollte als jetzt die reine Informatik.
Jetzt sprechen wir schon über Ihren Werdegang. Dann lassen Sie uns auch noch über die Nachwuchsgruppe sprechen. Sie haben promoviert zum Thema Aktivitätserkennung durch digitale Geräte, also im Grunde genau das Thema, das Sie heute auch bearbeiten, und sind dann vom sogenannten Software Campus, den hatte ich eingangs angesprochen, vom Bildungs- und Forschungsministerium gefordert worden, nach dem Motto, wir bilden die Führungskräfte von morgen aus. Wie werden Sie denn gefördert?
Die Förderung, die hat aus verschiedenen Teilen bestanden. Grundsätzlich ist das eine projektbasierte Förderung. Das heißt, ich habe effektiv wie bei einem ganz normalen Forschungsprojekt auch, ich habe mir ein Thema überlegen müssen. Software Campus kooperiert auch eng mit der Industrie. Das heißt, ich musste dann auch einen Industriepartner finden, der Interesse an meinem Projekt hatte, um dann mit mir da zusammenzuarbeiten. Und dann lief das Ganze so ein bisschen Assessment Center mäßig. Also ich habe dann einen Test gemacht, dann hatte ich verschiedene Gespräche mit den verschiedenen Industriepartnern, die gesagt haben, grundsätzlich würde das Projekt zu ihnen passen. Und am Ende des Tages wurde dann auch das wissenschaftliche Konzept, das ich da eben dargestellt hatte, ausgewertet. Und am Ende dieses Prozesses ist dann eben die Förderung rausgekommen. Und genau, das ist einfach eine Projektförderung gewesen. Über 2 Jahre lief das. Ich habe darüber 2 Mitarbeiter, einen Doktoranden und eine studentische Hilfskraft anstellen können, die mit mir dann auf einem vom Fokus her natürlich relativ beschränkten Projekt gearbeitet haben. Das war auch schon im Bereich neurologische Erkrankungen. Das war so ein bisschen die Vorarbeit tatsächlich jetzt für die Nachwuchsgruppe. Deswegen ja, war das eigentlich sehr, sehr spannend. Mein Projekt lief damals zusammen mit Zeiss und so ein bisschen unter dem Motto, dass wir eine Toolbox zusammenstellen wollten, um neurologische Erkrankungen oder Symptome quantifizieren zu können. Deswegen also super ähnlich eigentlich zu dem, was wir jetzt auch in der Nachwuchsgruppe machen. Und zusätzlich eben zu dieser finanziellen Projektförderung gab es dann auch noch spezifische Workshops und Trainings für uns. Also tatsächlich für die Projekte eben eingeworben hatten, die über Software Campus gefördert wurden. Das waren ja Projekte so ein bisschen zur persönlichen Förderung, wo es dann eher um so psychologische Themen auch ging. Was sind Persönlichkeiten? Wie arbeitet man mit anderen Persönlichkeitstypen zum Beispiel auch zusammen? Aber dann auch eher wirklich ja in dem Bereich Führungskräftetraining schon, wie rekrutiere ich Personen, wie bringe ich auch meine eigene Meinung zum Beispiel in der Diskussion klar rüber, wie adressiere ich andere Personen, dass ich meine Meinung klar und deutlich ja darstellen kann und vielleicht auch überzeugen kann mit meinem Plan, mit meiner Meinung. Und dann auch ja Skill-Workshops im Sinne von einem Scrum-Training, also eine agiler Softwareentwicklung, wie man Teams in agiler Softwareentwicklung leitet. Also ganz, ganz verschiedene Trainings eigentlich, die da angeboten wurden und die eben dieses Führungskräftetraining unterstützt haben. Und das beides zusammen, was dann auch eben dazu kam, war eben der Kontakt zu anderen Doktoranden, Doktorandinnen aus ganz Deutschland. Das sind ja sehr, sehr viele Universitäten, die damit eingeschlossen sind, wo diese Förderung eben vergeben wird. Und das fand ich auch persönlich sehr wertvoll, weil man sonst ja an der eigenen Universität nur so ein bisschen, ja, limitiert auf den eigenen Kosmos ist und halt, ja, das kennt, was man halt selber kennt, aber darüber hinaus halt einfach wenig weiß. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr wertvoll, diesen Kontakt zu anderen Doktoranden, Doktorandinnen zu haben.
Also das Netzwerk wird dann sozusagen gleich mitgeliefert. Aber nochmal zurück zu diesem Punkt, wo sich dann rausstellt, ja, okay, Sie kriegen die Förderung. Also eben haben Sie noch promoviert. Auf einmal sind Sie Führungskraft. Was ist denn Ihre wichtigste Erkenntnis daraus?
Also ich muss tatsächlich sagen, für mich war es so ein bisschen ein fließender Übergang. Und eigentlich gar, also es ist jetzt gar nicht so anders als quasi zur Zeit als Doktorandin, weil ich eben damals von meinem Professor schon sehr, sehr viel Eigenverantwortung auch übertragen bekommen habe und eben eigene Projekte auch direkt schon leiten durfte. Ich glaube, für mich so der größte Unterschied oder das tollste Gefühl dabei war, dass ich meine eigene Forschung auf einmal viel, viel breiter aufziehen kann und dass wir, wenn ich ein Team dabei habe, natürlich auf einmal viel, viel mehr schaffen können, als wenn ich da einzelkämpfermäßig dran sitze und meine eigenen Sachen mache und auf einmal eben Mitarbeiter habe, die ja mit mir am gleichen Strang ziehen und in die gleiche Richtung wollen. Das war, glaube ich, so das, was sich wirklich für mich am meisten geändert hat und was ich auch ja bis heute eigentlich am tollsten finde, zu sehen, wirklich, was wir da im Team zusammen schaffen können.
Was war die kniffligste Situation, die Sie als Führungskraft bisher erlebt haben?
Das ist tatsächlich schwer. Ich glaube, so ein bisschen alle Interessen irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Wir sitzen ja an der Universität immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt zwischen der eigenen Promotion, die man natürlich irgendwie vorantreiben möchte, und dann natürlich aber auch externen Kooperationspartnern oder anderen, ja, Menschen, die irgendwelche Anforderungen einstellen. Also seien es jetzt irgendwie Geldgeber oder ja, vielleicht auch andere Mitarbeitende am Institut. Das mit meinen eigenen MitarbeiterInnen so zu gestalten, dass das für alle passt, dass quasi noch genug Zeit bleibt, um auch an den persönlichen Zielen zu arbeiten, also an der eigenen Promotion insbesondere, und nebenher aber diese Projektarbeit nicht zu vergessen und die nicht so runter zu priorisieren, dass da eben nichts mehr passiert. Das ist eine Challenge, die eigentlich täglich dabei ist und die ich auch bis heute nicht so einfach finde, weil ja, es ist einfach eine Sache der Prioritäten ist und die ändern sich halt im Zweifelsfall auch täglich.
Jetzt sollen diese Nachwuchsgruppen die neu geschaffenen Medizininformatik-Professuren unterstützen. Welche ist das in Ihrem Fall?
Das ist die Professur für digitale Medizin hier im Universitätsklinikum Bonn. Das ist ein Institut, das wird geleitet von Professor Stefan Jonas. Der ist selber auch Medizininformatiker, kommt aus Aachen ursprünglich. Wir haben uns dann in München kennengelernt, wo ich ja promoviert habe und wo er zwischenzeitlich die Professur für Digital Health hatte und dann eben relativ schnell aber wieder ans Universitätsklinikum Bonn gewechselt ist, wo er jetzt eben ein eigenes Institut leitet, das im Rahmen der Medizininformatik-Initiative gefördert wird.
Und wie und wo unterstützen Sie? Gehen Sie auch in die Lehre?
Auch das, ja. Also wir sind hier sehr, sehr intensiv eingebunden, was total schön ist, weil wir uns natürlich hier auch gegenseitig unterstützen dann und ich mit ihm auch ein sehr gutes Verhältnis habe und auch so ein bisschen Mentoring viel mit dabei ist. Genau, aber wir machen auch Lehre. Wir haben eine Vorlesung für Medizininformatik, die wir hier an der Medizinischen Fakultät für Medizinstudierende anbieten. Ja, wo wir verschiedenste Themen anbieten, eben auch appbasierte Unterstützung in der Medizin, aber auch Datenschutzterminologien. Also alles so ein bisschen, was in der Medizininformatik halt relevant sein kann. Und seit diesem Semester bieten wir jetzt auch in der Informatik Kurse an. Da sind wir jetzt aktuell gar nicht in der Medizininformatik unterwegs, sondern im reinen Software Engineering. Unser Ziel wäre aber tatsächlich irgendwann, die Studierenden aus der Medizin mit den Studierenden aus der Informatik zusammenzubringen, weil wir es ja aus unserem eigenen Beruf sehen. Da passieren einfach nochmal ganz andere Dinge, wenn wir auf einmal die Experten aus verschiedenen Bereichen an einen Tisch setzen und zusammen an Ideen arbeiten lassen. Genau, das ist so unser großes Ziel hier in Bonn.
Wenn Sie jetzt nochmal auf Ihren bisherigen Bildungsweg und Karriereweg zurückschauen, würden Sie das alles nochmal genauso machen oder würden Sie sagen, nee, hier würde ich anders vorgehen, das würde ich anders aufsetzen?
Also grundsätzlich bin ich sehr glücklich damit, wie viele Dinge gelaufen sind. Von daher finde ich das ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Was ich tatsächlich spannend fände, wäre nochmal diesen anderen Weg zu gehen und zu schauen, ob die Medizin nicht vielleicht doch spannender wäre. Aber grundsätzlich ist meine Einschätzung, dass es gut so gelaufen ist, wie es ist und ich es vermutlich auch nochmal genauso machen würde.
Was kommt noch oder worauf haben Sie noch Bock?
Naja, also erstmal das weitermachen, was ich gerade mache und zu schauen, wie viel wir da tatsächlich noch rausholen können. Die Nachwuchsgruppe läuft ja gerade mal seit einem Jahr und wir sind jetzt schon dabei, auch tolle Kooperationen aufzubauen. Ich war jetzt vor allem zum Beispiel vor einem Monat an der University of Oxford in einem Meeting, wo es um Früherkennung von Parkinson ging. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, daraus haben sich jetzt schon zwei Folgeprojekte ergeben. Wir schreiben gerade sehr, sehr viele Anträge auch für mögliche weitere Forschungsprojekte. Deswegen, also das ist erstmal so das kurzfristige Ziel, die Forschung weiterzumachen. Und dann natürlich, wenn man jetzt hier schon mal so als Führungskraft sitzt und eine eigene Nachwuchsgruppe hat, ist dann natürlich irgendwann schon noch der Gedanke da, wie es dann weitergeht, ob man sich dann mal auf eine Professur bewirbt. Und ja, das wäre so ein bisschen längerfristiger gedacht, wäre das auf jeden Fall so der größere nächste Schritt, der dann anstehen würde.
Jetzt kommt eine große Verantwortung auf Sie zu, Frau Reimer, nämlich meine Bitte, dass Sie uns mal Ihren goldenen Ratschlag mitteilen für Frauen, die Karriere in ihrer Branche machen wollen. Und wir haben in diesem Podcast schon gelernt, die ist sehr, sehr weiträumig, diese Branche.
Ich glaube, mein wichtigster Ratschlag wäre, das Netzwerk zu nutzen und um sich herum aufzubauen. Also gerade die Medizininformatik-Initiative hat das ja zum großen, großen Ziel, dass wir uns alle mehr untereinander vernetzen, die Universitätskliniker miteinander, die Forschung mit der Versorgung. Und genau da sehe ich auch Leute, die sich dafür interessieren. An den Universitäten gibt es ja verschiedenste Lehrstühle, die in jetzt mal im ganz, ganz groben Bereich Medizininformatik arbeiten und meistens, also meiner Erfahrung nach auch nicht nur einen, sondern mehrere, dass man auf die Leute zugeht, dass man Seminare belegt oder schaut, ob es da irgendwelche Angebote, Stellenangebote gibt, als Hilfskraft bei einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten, einfach mal reinzuschnuppern und zu schauen, ob das was ist, vielleicht eine Abschlussarbeit zu schreiben und einfach dran zu bleiben. Also in der Regel, wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt und sich wirklich für eine Promotion in dem Bereich interessiert, für eine Arbeit in dem Bereich interessiert, dann ist es wirklich wichtig, da das längerfristig schon aufzubauen und ja, einfach für sich selbst auch schon zu wissen, ist das denn der Bereich, in dem ich eigentlich arbeiten möchte, passt mir auch vielleicht der Lehrstuhl, wie sind die Leute da? Das war was mir sehr, sehr geholfen hat, als ich eben mich für den Weg entschieden habe.
Lara Marie Reimer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wieder was gelernt, oder? In diesem Podcast erzählen wir euch regelmäßig von Jobs und Ideen aus der Medizininformatik. Ideen, die gestern noch niemand hatte, heute wird dran gearbeitet. Und davon gibt's schon noch einige Folgen mehr. Hört euch die gerne an, da haben wir auch schon in ganz, ganz andere Felder reingeleuchtet. Wie gesagt, das ist wirklich ein riesiges Forschungs- und Arbeitsgebiet. Und wir haben da auch schon Frauen kennengelernt, die manchmal schnurstracks in ihre Branche gekommen sind und andere Male auf Umwegen. Also auch da ist offenbar alles möglich. Ihr findet diese anderen vorangegangenen Folgen, ihr findet alle Shownotes und weitere Infos drumherum unter digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Die Redaktion hat Katrin Rönnecke. Planung und Ausarbeitung dieser Folge liegen bei Marianne Behrens und Ina Hoffmann. Schnitt und Musik kommen von Oliver Kraus. Mein Name ist Katja Weber. Herzlichen Dank für euer Interesse. Bis bald.